Wenn ich einmal groß und erwachsen bin, dann möchte ich drogenabhängig sein. Das ist ein Satz, der vermutlich in keinem einzigen Kinderfreundebuch stehen wird, oder? Welches Kind schreibt so einen Satz in sein Freundebuch rein? Kein Mensch träumt davon, irgendwann mal von irgendetwas oder irgendjemandem so abhängig zu sein, dass man bereit ist, alles stehen und fallen zu lassen, um in die Verderbung hineinzugehen. Und doch ist es ja so, dass ganz viele Menschen in ihrem Leben irgendwann mal an einem Punkt landen, in dem sie genau da drin sind. Sie sind gefangen in irgendeiner Sucht, sei es Alkohol, Drogen, Sex, Anerkennung, Reichtum, Macht. Und da, ihr könnt die Liste weiterführen. Die Suchthilfe Siegerland hat auf ihrer Homepage einige Punkte aufgelistet, die typische Begleiterscheinungen für einen jungen Menschen sind, der abhängig geworden ist. Und da zählen sie folgende Punkte auf. Soziale Isolierung, Verlust von Freunden, Unzuverlässigkeit bei Verabredungen, kein Interesse am Umfeld, schlechter Kontakt zu Eltern und Lehrern, Niedergeschlagenheit, passives Verhalten, häufiges Zu-spät-Kommen, gegebenenfalls häufiges Sprechen über die Droge und den Konsum, finanzielle Schwierigkeiten, Konzentrationsprobleme. Also ich denke, wir sind uns da relativ einig, dass wenn wir jetzt diese Liste gerade mal uns so vor Augen geführt haben, dass das alles nicht Dinge sind, die besonders erstrebenswert sind, oder? Also welcher Mensch sagt, boah, ich will richtig gerne so ein Mensch werden, der Konzentrationsprobleme hat? Niemand, oder? Das möchte keiner. Und trotz all dieser negativen Begleiterscheinungen ist man bereit, an Dingen festzuhalten und sich festzuklammern, die einem genau diese Dinge einbringen. Einige von euch, die hier im Raum sitzen, die werden sofort verstehen und mitfühlen können, ja, als wir gerade eben über diese Punkte gesprochen haben, weil sie es selbst erlebt haben in ihrem Leben oder weil du vielleicht gerade selbst das durchleben musst. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, boah, wenn ich das höre, Gott sei Dank, habe ich das in dieser Form so noch nie erlebt. Aber Hand aufs Herz, sind wir doch mal ganz ehrlich zu uns. Kennen wir nicht alle den Drang danach, Dinge zu denken, zu wollen, zu erstreben und zu konsumieren, von denen wir eigentlich ganz genau wissen, die Dinge sind schlecht. Die Dinge sind schlecht und ich weiß es. Ich weiß, dass diese Dinge mich zerstören und ich will es trotzdem. Ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur Hardcore-Drogenabhängige sich diese Frage irgendwann im Leben stellen, sondern dass wir alle uns immer wieder diese Frage im Leben stellen, wie kann ich aufhören zu sündigen? Wie kann ich endlich damit aufhören, ständig negativ über andere Menschen zu reden? Wie kann ich endlich damit aufhören, die ganze Zeit nur aufs Geld bedacht zu sein? Wie kann ich endlich damit aufhören, Pornografie zu konsumieren? Ich will ja aufhören, aber wie? Wir feiern heute Pfingsten. Letzte Woche hat Andreas Ediger darüber gesprochen, dass Himmelfahrt so etwas wie der kleine Bruder von Ostern und Weihnachten ist. Und wenn wir jetzt mal in diesem Bilde bleiben, dann ist Pfingsten wahrscheinlich der Kleinkousin, der in Kanada wohnt und den wir noch nie in echt gesehen haben. Ja, Pfingsten rauscht an uns irgendwie so vorbei jedes Jahr. Dabei möchte ich heute mal wirklich die Hand erheben für diesen Feiertag, denn diesen Tag sollten wir viel mehr feiern, als wir es tun. Pfingsten ist für uns einer der größten Feiertage, die es gibt, denn an Pfingsten haben sich die Spielregeln für das Leben verändert. An diesem Tag hat Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen über jeden Menschen, der an ihn glaubt, und damit hat er alles verändert. Doch wer ist dieser Heilige Geist? Der Heilige Geist ist nicht in etwa so eine umherschwebende allgemeine Kraft im Kosmos, wie manche sich das vorstellen. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist eine Person des dreieinigen Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und jeder Mensch, das sagt uns die Bibel, der gläubig wird, der zu Jesus kommt und seine Vergebung annimmt, der bekommt von Gott diesen Heiligen Geist ins Herz. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Was macht der Heilige Geist im Herzen des Menschen? Und warum um alles in der Welt sündigen gläubige Christen immer noch, obwohl doch der Heilige Geist in ihnen lebt? Hat Pfingsten jetzt etwas verändert oder hat es nichts verändert? Oder ist die traurige Wahrheit doch die, dass wir einfach Sklaven bleiben müssen von unseren Sünden? Diesen Fragen möchten wir heute nachgehen. Es gibt einen Text im Neuen Testament, der sehr gute Antworten auf diese Fragen hat. Und zwar ist das ein Abschnitt aus dem Galaterbrief, der ebenso wie der Römerbrief vom Apostel Paulus geschrieben wurde. Lasst uns den Text gemeinsam aufschlagen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie gerne auf. Ansonsten ist der Text auch vorne wie immer zum Mitlesen da. Ich lese aus der NEÜ. In den ersten drei Versen spricht Paulus darüber, dass wir zunächst einmal den Kampf in uns wirklich begreifen müssen. Komm, wir lesen die ersten Verse. Da sagt er: Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Paulus beginnt den Abschnitt mit den Worten: Ich will damit nur sagen, lasst Gottes Geist euer Leben bestimmen. Dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Um es gleich mal vorwegzunehmen, die Frage unserer Predigt heute lautet: Wie kann ich aufhören zu sündigen? Hier haben wir bereits die Lösung auf die große Frage, ja? Wir können dann aufhören zu sündigen, wenn der Geist Gottes unser Leben bestimmt. Das klingt jetzt zunächst super simpel, aber das wissen wir alle, das ist es nicht unbedingt. Warum nicht? Das führt Paulus jetzt in Vers 17 aus, wo er sagt: Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Aha. Hier haben wir es also. Wir gläubige Christen, wir befinden uns in einem tagtäglichen Kampf. 24/7 findet in uns ein Kampf statt. Fleisch gegen Geist. Ja, die menschliche Natur, so wird es hier in der Übersetzung genannt, ja, meint nicht etwa einfach unsere Konstitution, so wie wir geschaffen sind, sondern sie meint die verdorbene menschliche Gesinnung in uns. Und da ist auf der anderen Seite der Geist Gottes, der im gläubigen Menschen lebt. Und diese zwei, die vertragen sich nicht gut miteinander. Um genau zu sein, es kann immer nur einer von beiden gewinnen. Ja, in unserem Alltag sind wir ja ständig darum bemüht, und das ist auch gut so, dass wir Kompromisse schaffen, ja, dass wir sagen: Hey, lass uns doch daran arbeiten, dass wir eine Win-Win-Situation kreieren, ja. Du sollst was davon haben, ich soll was davon haben. Bei Geist gegen Fleisch gibt's kein Win-Win. Bei Geist gegen Fleisch gibt es nur Win-Lose oder Lose-Win. Verlust-Gewinn, Gewinn-Verlust. Wenn der eine gewinnt, verliert der andere. Anders geht es nicht. Und Paulus führt aus: Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. Was er damit meint, ist, dass wenn wir einem dieser beiden Herrscher folgen, der andere sich nicht einfach so mit der Niederlage zufrieden geben wird. Ja? Beide wollen uns für sich gewinnen. Und bei der menschlichen Natur ist das leider so. Und beim Heiligen Geist müssen wir sagen: Gott sei Dank, zum Glück gibt sich der Heilige Geist in uns nicht damit zufrieden, wenn wir dem Fleisch folgen. Und jetzt fährt Paulus mit einem faszinierenden Gedanken fort. Er sagt in Vers 18: Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Wie ist dieser Satz jetzt genau zu verstehen? Sehr oft wurde dieser Satz in der Geschichte falsch verstanden und missbraucht, so nach dem Motto: Hey, ich höre auf den Geist, ich brauche die Gebote nicht mehr. Das ist aber nicht das, was Paulus hier sagen will. Jesus selbst hat in Matthäus 5 gesagt: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Nein, Paulus hebt hier an dieser Stelle nicht das Gesetz auf, sondern er schießt mit diesem Satz direkt vor den Bug von einigen jüdischen Irrlehrern. Diese behaupten nämlich, das ultimative Mittel der Sündenbefreiung, der Weg, wie wir frei werden von Sünde, ist das Gesetz. Ist das Einhalten des Gesetzes. Und Paulus sagt, die Gesetze, das Gebot Gottes ist gut, aber das Gesetz Gottes ist nicht der Weg zur Freiheit. Im Prinzip ist sogar das Gegenteil der Fall. Die Gebote Gottes zeigen uns erst als Menschen so richtig, dass wir als Versager vor Gott dastehen. Das Gesetz von Gott offenbart uns seinen Willen, seinen guten Willen, und es offenbart uns gleichzeitig auch, wenn wir uns dann mal an dem Gesetz prüfen, dass wir daran scheitern und bis zum Ende des Lebens niemals gut genug sein werden, um nicht daran zu scheitern. Das Gesetz offenbart, das Gesetz deckt auf, der Geist befähigt. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit, dass wir sie verstehen. Und das ist es, was die Galater begreifen sollen, was Paulus denen hier ganz deutlich sagen möchte. Doch warum ist es eigentlich so gefährlich, sich darauf zu verlassen, die Gebote Gottes einzuhalten? Das ist doch nichts Schlechtes. Das so gut es irgendwie geht, von sich aus zu befolgen. Aber Paulus hat folgende Gedanken im Hinterkopf. Es ist nämlich deshalb so gefährlich, weil es letztlich wieder ein Verlassen auf das eigene Fleisch ist. Auf die eigene Natur. Ein Mensch, der gar nichts von Gottes Geboten, Gesetzen wissen möchte, der lebt fleischlich. Aber ein Mensch, der sagt, ich werde gerecht vor Gott dastehen, weil ich einfach diese und diese und diese Gebote alle einhalte und mich so gut wie möglich darum bemühe, der lebt genauso fleischlich. Der FC Bayern München ist seit gestern deutscher Fußballmeister. Kann man sich freuen, kann man sich nicht drüber freuen. Ist an sich ja erstmal nichts Weltbewegendes, waren sie es doch die letzten 10 Jahre auch. Interessant ist allerdings die Vorgeschichte. Seit dem 24. März hat der Fußballclub Bayern München einen neuen Trainer, Thomas Tuchel. Und das war im Prinzip eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Alter Trainer rausgeschmissen, neuer Trainer eingesetzt und das mitten in der letzten heißen Phase der Saison. Und ein paar Monate später diskutieren die Fußballexperten darüber, über diese Frage, war das die richtige Entscheidung, in diesem Moment den Trainerwechsel zu vollziehen? Denn was man weiß ist, eine Mannschaft braucht immer erstmal ein bisschen Zeit, bis sie die Idee des Trainers, die Spielidee, die Philosophie wirklich verinnerlicht haben. Und jetzt guckt man sich das an, die Situation bei Bayern, und sagt sich, wissen wir nicht, ob das gereicht hat, die Zeit. Aber wie funktioniert das eigentlich? Was ist die Aufgabe eines Trainers? Wie macht er das? Wie vermittelt er seine Spielidee? Durch verschiedene Dinge, ja? Unzählige Trainingseinheiten, in denen immer wieder genau das Gleiche trainiert wird. Gespräche, Einzelgespräche mit den Spielern, taktische Besprechungen. Und dann irgendwann mal kommt das Spiel. Und beim Spiel sind die Spieler alle auf dem Rasen. Und wo ist der Trainer? Der Trainer ist am Seitenrand. Der Trainer ist an der Seitenlinie und er dirigiert, er feuert an, mal mehr, mal weniger, aber er spielt nicht das Spiel. Und dennoch hat das im Vorfeld sehr, sehr stark beeinflusst. Und jetzt stellt euch mal vor, Manuel Neuer, der Torhüter des FC Bayern, kommt mitten im Spiel auf die Idee, was ist, wenn ich jetzt einfach mal mir den Ball schnappe, loslaufe und einfach selber das Ding mache hier. Einfach alle Gegner ausdribbeln und dann am Ende mache ich das Tor. Er weiß ganz genau, seinem Trainer wird das nicht gefallen. Hat sein Trainer ihm das verboten explizit? Nein, hat er nie gesagt in der Besprechung. Aber Manuel Neuer kennt seinen Trainer so gut, dass er weiß, das wird nicht in seinem Sinne sein, wenn ich mir jetzt den Ball selbst schnappe. Aber andererseits hätte ich richtig Bock drauf, das jetzt zu machen. Und er kann nur das eine oder das andere tun. Entweder wird er dem Willen des Trainers entsprechen und vernünftig bleiben und in seinem Tor bleiben, oder er wird seinem inneren Impuls folgen und unvernünftig sein. Und ganz ähnlich ist es doch bei uns in unseren täglichen Entscheidungen auch, oder? Es gibt diesen Kampf in uns. Der Geist sagt zum Beispiel, geh doch mal auf diese neue Person. Du siehst, die steht da jetzt gerade alleine rum nach dem Gottesdienst und geh doch auf die Person zu, begrüße sie freundlich. Und dein Fleisch sagt dir, nee, habe ich jetzt irgendwie überhaupt keine Lust drauf. Ich fühle mich auch echt überstresst heute. Der Geist sagt, vergib deinem Bruder, egal was er dir getan hat. Das Fleisch sagt, nee, nicht so einfach. Lass ihn mal ein bisschen leiden. Der soll doch mal spüren, was der mir angetan hat. Der Geist sagt, freu dich über all die Segnungen, die Gott dir in deinem Leben schenkt. Du bist so überreich gesegnet. Das Fleisch sagt, nee, warte mal, schau doch mal lieber noch mal rechts und links. Da gibt's Menschen, denen geht's besser als dir. Wir haben dauerhaft diese zwei Trainer in uns, die unser Herz in unterschiedliche Richtungen pfeifen wollen. Und es ist entscheidend, dass wir das erstmal überhaupt begreifen, dass wir in diesem Kampf stehen. Und das ist der ganz normale, alltägliche Kampf eines Christen. Der Geist und das Fleisch, die kämpfen gegeneinander. Und das ist leider die traurige Nachricht, das wird bis zum Lebensende so sein. Aber je mehr wir uns vom Geist bestimmen lassen und führen lassen, desto mehr werden wir erleben, dass unser Fleisch keine Chance hat. Die Botschaft dieser Predigt ist deshalb nicht, ja, es gibt nun mal diesen Kampf, schau, dass es nicht allzu schlimm wird mit deinen Sünden in deinem Leben und dann kriegen wir das schon irgendwie hin bis zu deinem Todestag. Nein, durch den Geist haben wir die Möglichkeit, tatsächliche Veränderungen in unserem Leben zu erleben. Dauerhafte Befreiung von Sünden, in denen wir vielleicht schon seit Jahren drin hängen, ist durch den Geist Gottes möglich. Echte Veränderung, Wesensveränderung, ja, dort, wo du immer zynisch warst, immer zornig warst, Gott kann es verändern durch seinen Geist. Und das ist jetzt eben genau die konkrete Frage, der Paulus nachgeht, wovon möchte uns der Geist Gottes befreien? Lass uns mal die Verse 19 bis 21 zusammen lesen. Da sagt Paulus, was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Was unsere menschliche Natur von sich aus produziert, ist ziemlich offensichtlich, sagt Paulus. Um es ganz knapp zusammenzufassen, es ist nichts Gutes. Gerade in den letzten Jahrhunderten gab es ja doch gar nicht mal so wenig Menschen, und sie gibt es auch immer noch, die ganz fest davon überzeugt sind, der Mensch ist eigentlich im Kern gut. Paulus sagt, nein. Das schießt aber mal sowas von an der Realität vorbei, wenn wir uns wirklich mal vor Augen führen, was der Mensch von sich aus produziert. Der Mensch in seinem gefallenen Zustand hat einen Hang zur Sünde in alle vorstellbaren Richtungen. Und Paulus nennt hier verschiedenste Sünden, die man so in 5 Kategorien unterteilen kann. Erstens nennt er dort die sexuellen Sünden. Und es ist kein Zufall, glaube ich, dass Paulus die hier als erstes nennt, sind es doch mit die zerstörerischsten Sünden, die es überhaupt gibt. Paulus sagt ja, das ist die einzige Sünde, die sogar wo man am eigenen Leib sündigt. Ja. Und er nennt hier 3 verschiedene Begriffe und die schließen alles mit ein, was man sich unter sexueller Sünde vorstellen kann. Und das ist eben alles, was außerhalb der von Gott gewollten und eingeführten Ehe zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet. Und alles, was nicht in Liebe, sondern aus Habgier passiert. Der 3. Begriff, den Paulus hier gebraucht an der Stelle, Ausschweifung, stellt dabei so eine Art Zuspitzung dar. Ja, ein Mensch, der sexuell ausschweifend lebt, der hat mittlerweile schon komplett das Gefühl dafür überhaupt verloren, was angebracht und was nicht angebracht ist. Der hat keine Kontrolle mehr. Und es beschreibt nicht eine einmalige Sünde, sondern einen Dauerzustand, in dem sich ein Mensch befindet. Die zweite Kategorie, die er nennt, man könnte es als religiöse Sünden bezeichnen. Hier nennt Paulus die 2 Dinge Götzendienst und Zauberei. Und Götzendienst war für die Galater in ihrem heidnischen Umfeld eine absolut reale Gefahr. Und ich glaube, nichts anderes gilt für uns heute, oder? Es gibt unzählige Dinge in unserem Leben, die zu einem Götzen für uns werden können. Ja, viele Menschen mischen sich heute so einen Cocktail aus verschiedensten Religionen nach dem Motto, wird überall schon irgendwie auch was Gutes mit dabei sein. Aber der größte Götze unserer Zeit ist vermutlich die Selbstanbetung. Ja, ganz oben steht auf der Prioritätsliste meine Wünsche, meine Vorstellungen vom Leben und alles andere muss sich dem unterordnen. Und das ist eine Konsequenz des Fleisches, sagt Paulus. Zauberei war damals ebenfalls weit verbreitet. Wir lesen davon zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Ja, wer sich auf dämonische Mächte einlässt, kann nicht erwarten, dass der Heilige Geist irgendetwas bewirkt. Denn entweder wirken dämonische Mächte oder der Heilige Geist. Und der Unterschied ist der, dämonische Mächte bringen am Ende Zerstörung. Der Heilige Geist bewirkt Heilung. Das ist ein Wesensunterschied zwischen dämonischen Mächten und der Kraft des Heiligen Geistes. Drittens nennt Paulus Zerstörung von Beziehungen. Ja, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien. Das ist ein buntes Buffet, was Paulus uns hier quasi auftischt. Das Problem ist nur, nichts von diesem Buffet schmeckt gut. Ja, das sind allesamt giftige Früchte, mit denen wir es hier zu tun haben. Und eins haben all diese Dinge gemeinsam, sie greifen nicht nur unsere Mitmenschen an, sondern sie zerstören auch uns selbst. Ja, wer anderen gegenüber ständig feindlich auftritt, der wird bald keine Freunde mehr haben, das wissen wir. Wer viel über andere rum erzählt, jedes Geheimnis ausplaudert, dem vertraut bald schon keiner mehr. Wer ständig zornig ist, vor dem wird bald schon keiner mehr Respekt haben. Und bei all diesen Sünden ist es eigentlich so, als ob wir uns auf den Rücken legen und nach oben in die Luft spucken. Wo wird diese Spucke landen? Ziemlich sicher in unserem eigenen Gesicht. Viertens nennt Paulus Sünden der Maßlosigkeit. Sauforgien und Fressgelage, sagt er hier. Ja, übermäßiges Trinken von Alkohol hat bekanntermaßen Konsequenzen. Nicht umsonst hängen überall auch an den Autobahnen unseres Landes Plakate mit der Aufschrift "Kenn dein Limit" beim Alkoholkonsum. Warum? Und das ist ja noch nicht mal von der Kirche oder von der Gemeinde irgendwie initiiert, das ist vom Staat. Warum? Weil wir genau wissen, Alkohol fördert nicht unbedingt das Gute des Menschen zutage. Nein, je höher der Alkoholkonsum, desto weniger Kontrolle. Und wenn du ein zorniger Mensch bist, dann wird der Alkohol vermutlich deinen Zorn nach vorne holen. Wenn du ein Mensch bist, der damit zu kämpfen hat, mit sexuellen falschen Gedanken, dann ist es nicht ratsam, zur Flasche zu greifen. Gott möchte uns vor all diesen Dingen bewahren. Und ebenso möchte Gott nicht, dass unsere Essgewohnheiten eskalieren und wir das Maß verlieren. Saufen und Fressen sind quasi wie so zwei Zwillinge, die oft Hand in Hand gehen. Und an dieser Stelle macht Paulus erstmal einen Punkt, aber nicht ohne hinzuzufügen, und ähnliche Dinge. Mit anderen Worten, wir haben jetzt hier gerade eine Auswahl von Sünden gehabt, aber es gibt noch viele mehr und das wissen wir. Und dann sagt er in Vers 21b, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Und da spätestens horchen wir auf, oder? Das sind jetzt aber nicht wirklich gute Nachrichten. Oder wer von uns kann behaupten, nicht einmal im Leben in eine von diesen Sünden irgendwie reingefallen zu sein? Gerne könnt ihr das per Handzeichen bestätigen. Bedeutet das jetzt, dass es für niemanden von uns Hoffnung gibt, Teil von Gottes Reich zu sein, hier in diesem Leben und auch im zukünftigen Leben? Nein, das ist es nicht, was Paulus hier sagen will. Denn Paulus spricht hier nicht von einzelnen Tatsünden, die jeder von uns begeht. Paulus spricht von einem sündigen Lebensstil, von einem Weg, den wir gehen. Und er sagt, ein echter Christ wird nicht dauerhaft in einer sündigen Lebenshaltung bleiben. Gott gibt seinen Kindern nicht seinen Geist, damit sie unverändert bleiben. Das war nicht Gottes Absicht, sondern er gibt uns seinen Geist, damit wir immer mehr in sein Bild, in Gottes Bild verwandelt werden. Mehr und mehr. Wie sieht also so ein Mensch aus, der von Gottes Geist regiert wird? Früher oder später so, wie Paulus es jetzt in den Versen 22 bis 23 beschreibt. Lasst uns die mal zusammen lesen. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht das, wo wir hinwollen? Ja, wir haben eben diese Auflistung gelesen. Ist das nicht das, wo wir hinwollen? All die Dinge, die Paulus hier jetzt beschreibt an dieser Stelle, das sind keine Dinge, die wir aus uns selbst irgendwie heraus produzieren könnten. Jetzt sagst du vielleicht so, ja, warte mal, doch. Also man kann schon auch ohne Gott lieben. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist nicht diese typische Liebe, wie sie uns jetzt gerade versucht wird zu definieren in unserer Welt. Die Liebe, von der Paulus spricht, ist eine völlig selbstlose Liebe. Eine aufopferungsvolle Liebe, die nichts mit Selbstsucht zu tun hat. Und dasselbe gilt für die ganzen folgenden Eigenschaften. Freude. Ja, für Paulus ist Freude nicht einfach nur ein Gefühl, wie das Gefühl der Bayern-Fans gestern, die Meister geworden sind und nach einer Minute sich bewusst werden, na, warte mal, ist ja eigentlich ganz normal. Und dann ist die Freude auch schon wieder vorbei. Nein, Paulus spricht hier von einer Freude in seinen Briefen, gerade dort, wo er im Gefängnis sitzt. Wo Paulus Leiden auf sich nimmt und wegen Christus leidet. Und da spricht Paulus von Freude. Frieden in ja, die Befriedigung von fleischlichen Lüsten kann uns für einen Moment ein gutes Gefühl geben. Das ist richtig. Es kann uns eine gewisse Genugtuung geben, ja, wenn wir uns an jemandem rächen. Das gibt so eine Genugtuung. Aber was es uns niemals geben kann und niemals geben wird, ist Frieden in unserem Herzen. Den kann uns nur Gottes Geist geben. Und zwar dann, wenn wir ihn in unserem Herzen regieren lassen. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Es ließe sich eine ganze Predigtreihe alleine über alle diese Begriffe hier halten. Aber ich möchte das an dieser Stelle etwas abkürzen. Und nochmal kurz auf den letzten Punkt eingehen, den Paulus nennt, weil ich den gerade in diesem Zusammenhang sehr, sehr spannend finde. Und zwar nennt Paulus die Eigenschaft Selbstbeherrschung. Ich finde besonders in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, es sehr spannend, dass Paulus hier sagt, das, was der Geist bewirkt in uns, ist Selbstbeherrschung. Ja, immer wieder stößt man auf das Verständnis, dass der Heilige Geist, wenn er in einem Menschen wirkt, Kontrolllosigkeit bewirkt. Ja, dass ein Mensch zum Beispiel zum Boden fällt und unkontrolliert zappelt und nicht mehr Herr über seine Sinne ist. Doch das ist es nicht, was der Geist bewirken möchte, sondern er möchte in uns bewirken, dass wir Kontrolle über uns selbst haben und mit einem kühlen und klaren Kopf unterwegs sind. Nicht emotionslos, aber ebenso wenig unkontrolliert. Es ist doch schon krass zu sehen, wie stark sich Geist und Fleisch voneinander unterscheiden, oder? Und eigentlich ist es ja nichts anderes als direkte Widersprüche. Wenn du zum Beispiel sanftmütig bist, kannst du nicht gleichzeitig streitsüchtig sein. Wenn du geduldig bist, kannst du nicht ständig Zornausbrüche haben. Wenn du selbstbeherrscht bist, kannst du nicht ständig sexuell auf Abwegen unterwegs sein und dann noch saufen und fressen. Das funktioniert nicht. Und entweder wird das eine in uns wachsen und gedeihen oder das andere. Paulus sagt fast schon mit einem scherzhaften Unterton, ganz am Ende hier von diesem Vers, dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Ja, Paulus nutzt hier, denke ich, das Stilmittel der Untertreibung. Denn diese Dinge, von denen wir gerade gelesen haben, dagegen, es ist nicht nur so, dass kein Gesetz etwas dagegen einzuwenden hätte. Im Gegenteil, wer so lebt, wer diese Dinge auslebt, der erfüllt das Gesetz. Ich muss zugeben, ich verstehe wirklich nicht sehr viel von Gartenarbeit. Ja? Aber eine Sache, die eigentlich schon jeder als Kind lernt, ist, dass, ja, wenn ich so eine Blume wachsen lassen möchte und einpflanze, dass es ganz, ganz wichtig sein wird, dass ich darauf achte, dass da kein Unkraut wächst. Ne? Also alles, was mir die Nährstoffe rauben will für diese Pflanze, die ich wachsen lassen möchte, das ist schlecht für die Pflanze. Wenn ich jetzt also so eine Sonnenblume, ja, gedeihen sehen möchte, und sehe da jetzt Unkraut, was mache ich dann? Gehe ich dann dahin und schneide oben so ein bisschen die kleinen Blättchen ab vom Unkraut? Nee, oder? Ich werde hingehen und dieses Unkraut an der Wurzel packen und rausreißen. Und das Ding weit wegschmeißen, damit dieses Unkraut hat hier nichts verloren. Und dann werde ich noch hingehen mit Unkrautentferner, vielleicht mit irgendwelchen Mitteln arbeiten, um präventiv zu arbeiten. Und dann frage ich mich, sind wir im Garten vielleicht manchmal konsequenter als in unserem eigenen Leben? Achten wir im Garten mehr darauf, dass das Unkraut nicht da ist, als in unserem Herzen? Kann das sein? Bei unseren Sünden sind wir oft so naiv zu glauben, dass es mit so ein bisschen Kosmetik getan wäre. Ja? Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Ja? Du hast jetzt den letzten Monat 10-mal einen Zornausbruch gehabt. Und dein Lösungsansatz ist, ja, ich glaube, ich muss im nächsten Monat mal ein bisschen regelmäßiger schlafen. Ein paar Stunden mehr Schlaf, dann wird... Nein, da wissen wir doch alle, so wird es nicht funktionieren. Das reicht nicht. Wir müssen das Ding an der Wurzel packen und rausreißen. Und die Wahrheit, die unser Herz braucht auf die Frage, wie kann ich aufhören zu sündigen, ist die, indem ich im ständigen Veränderungsprozess Gottes bleibe. Wir wollen so häufig schnelle Befreiungswunder erleben, oder? Zack, Gott befreit mich von der Sünde. Das wäre so schön und ich will nicht sagen, dass Gott das nicht tun könnte, er tut das sogar häufig. Aber in den meisten Situationen erleben wir es doch so, dass Gott an uns schleift und an uns arbeitet über einen längeren Zeitraum. Ja. Charakter ist per Definition etwas, was sich über Jahre entwickelt. Und ebenso wie wir jetzt vielleicht einen Charakter haben, der Gott noch gar nicht entspricht, und da will ich dich an der Stelle jetzt ermutigen, ebenso kann der Geist deinen Charakter völlig neu prägen. Und das bringt Paulus jetzt im letzten Abschnitt nochmal absolut auf den Punkt. Komm, wir lesen nochmal ab Vers 24, wo er sagt, die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern und beneiden. Hier haben wir es, das Unkraut muss sterben, damit die Frucht Gottes wachsen kann. Und Paulus sagt, eigentlich haben wir das doch bereits getan. In dem Moment, wo wir Christen geworden sind, haben wir gesagt, wir kreuzigen unser altes Leben, unser altes Ego, unser Ich, mitsamt den Leidenschaften und Begierden. Es ist wichtig hier zu sagen, dass Paulus nicht irgendwelche neutralen Leidenschaften meint. Ja, ich habe eine Leidenschaft fürs Grillen oder das meint er nicht, sondern er meint die sündigen Leidenschaften des Menschen. Aber das ist schon eine ziemlich deutliche Sprache, oder? Kreuzigen lässt jetzt nicht so viel Spielraum für irgendeinen sanften Umgang mit seinem eigenen Fleisch. Und jetzt kommt eigentlich der Schlüsselvers aus dem gesamten Text. Ja, wo Paulus in Vers 25 sagt, wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Und ich finde es so schön, weil in diesem Vers steckt doch beides drin, oder? Es ist Ermutigung und Aufforderung zugleich. Einmal die Ermutigung, wir haben Gottes Geist in uns, und dann die Aufforderung, jetzt lasst uns auch tun. Lasst uns auch genau so leben. Um dann abschließend, ja, nochmal darauf hinzuweisen, wozu das Ganze nicht führen sollte. Und zwar sagt Paulus in Vers 26, wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern und beneiden. Paulus sieht hier an dieser Stelle zwei Gefahren, die wir in unserem Heiligungsprozess haben können. Einmal, der eine große Fehler wäre, mit seinem gottesfürchtigen Leben zu prahlen. Ja, und allen anderen zu vermitteln, sag mal, was ist denn los mit euch? Kommt doch mal auf mein Heiligkeitslevel hoch. Nein, das ist nicht, was wir tun sollen. Das wäre ein fataler Fehler. Und der andere Fehler wäre es, wenn wir anfangen, andere zu beneiden. Ja, andere anschauen und sehen, boah, die sind schon so weit in der Heiligung, schon so verändert vom Heiligen Geist und ich bin noch hier. Und dann werden wir neidisch. Nein, auch darum soll es nicht gehen. Das, worum es gehen soll, ist, dass wir gemeinsam in der Heiligung wachsen als ganze Gemeinde. Dafür hat uns Gott seinen Geist gegeben. Und das ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Niemand von uns kämpft diesen Kampf allein. Wir kämpfen gemeinsam. Der 18. Dezember 1865 ist für Afroamerikaner ein äußerst bedeutender Tag in der Geschichte. An diesem Tag trat nämlich der 13. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung in Kraft, der flächendeckend in den ganzen USA Sklaverei untersagte. Und von einem auf den anderen Tag waren alle afroamerikanischen Sklaven frei. Aber dann geschah das Unfassbare, nämlich einige von diesen ehemaligen Sklaven gingen am nächsten Tag raus aufs Feld ihrer Herren, um zu arbeiten. Unter Schweiß. Und einige sahen das, kamen zu diesen Sklaven und sagten zu ihnen, habt ihr es nicht gehört? Ihr seid frei. Ihr seid freie Menschen. Ihr müsst nicht mehr für eure Herren arbeiten. Und das Einzige, was passierte, war, sie guckten einmal hoch, schauten wieder runter, senkten ihren Blick und arbeiteten weiter. Warum? Sie konnten es nicht glauben. Sie konnten es nicht glauben, dass nach all dem, was sie erlebt hatten, dass sie jetzt freie Menschen sein sollten. Und ist das nicht irgendwo auch unsere Geschichte? Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat den Satan besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben und uns befreit an diesem Tag am Kreuz. Aber dann stehen wir vor dem Spiegel, sehen uns an, sehen unsere Sünden in unserem Leben und sagen, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, ich bin nicht frei. Ich glaube, ich bin ein Sklave der Sünde. Doch wisst ihr was, liebe Gemeinde? Das ist eine Lüge. Wenn du den Geist Gottes hast, dann bist du nicht länger ein Sklave der Sünde. Wir glauben einer Lüge, wenn wir glauben, dass wir nicht anders könnten, als zu sündigen. Doch wir können anders, jedoch nicht aus uns selbst heraus, sondern aus wessen Kraft? Aus der Kraft des Heiligen Geistes in uns. Wir müssen erst einmal glauben, dass wir wirklich frei sind und dann dürfen wir immer mehr lernen, was diese Freiheit bedeutet. Und wie machen wir das? Wie können wir das lernen? Es gibt so viele Wege. Durch das Studieren des Wortes Gottes, das Gebet, durch Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, enge Gemeinschaft, durch das Singen von geistlichen Liedern, durch Stille vor Gott. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Gott uns schenkt und wir müssen von ihnen nur Gebrauch machen. Denn nur dann, wenn der Geist immer mehr Raum in uns einnimmt, dann werden wir aufhören zu sündigen. Und wenn du sagst, ich habe heute erkannt, dass ich diesen Geist brauche, ich habe ihn nicht, ich will nicht länger in meinen Sünden untergehen, ich will nicht länger ein Sklave dieser Sünden sein, dann bist du heute eingeladen, die Vergebung von Jesus ist da. Du kannst sie annehmen und wenn du diese Vergebung annimmst, dann wird Gott dir seinen Geist geben und dann wird für dich ein neues Leben beginnen ab diesem Moment. Kein Leben ohne ohne Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber ein völlig erneuertes Leben aus einer ganz anderen Kraft. Ich hoffe sehr, dass wir heute alle ein Stück mehr erkennen konnten, warum Pfingsten so ein wichtiger Tag für uns ist. Denn seit Pfingsten sind wir gesegnet mit dem Heiligen Geist in uns. Und damit verbunden eben diese Hoffnungsbotschaft. Es gibt einen Weg, um von Sünden in unserem Leben frei zu werden. Nämlich der Weg, dass wir Gottes Geist in uns regieren lassen. Je mehr wir uns vom Geist bestimmen lassen, desto weniger werden wir sündigen. Das klingt einfach, aber die größten Wahrheiten im Leben sind oft sehr einfach. Und ich wünsche uns einfach von Herzen, dass das immer mehr Realität wird. Möge Gott es bewirken in unserem Leben, dass das immer mehr Wirklichkeit wird in deinem und auch in meinem Leben. Amen.